Der Bier und Sports Podcast wird präsentiert von den beiden DVAG Money Guides Patrick und Marcel. Fällt es dir schwer, finanzielle Rücklagen zu bilden oder liegt dein Geld einfach nur rum und könnte längst mehr für dich tun? Der Finanzmarkt bietet unzählige Möglichkeiten. Aber mal ehrlich, wer hat da noch den Durchblick? Weißt du, welches Konzept und welche Werkzeuge die richtigen für deine Situation sind?
Und genau hier kommen Patrick und Marcel ins Spiel. Denn ihr Ziel ist es, deine finanzielle Situation zu verbessern. Verständlich, individuell und vor allem auf deine Wünsche und Ziele ausgerichtet. Und das Beste daran, sie garantieren Ergebnisse und ihre Beratung und Betreuung ist komplett kostenlos. Also warum warten? Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast. Hallo liebe Beyond Sports Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Die meisten kennen Pirouetten und Sprünge vom Eiskunstlauf. Aber wusstet ihr, dass es all das auch auf Rollen gibt? Beim Rollkunstlauf verschmilzt die Eleganz des Eislaufens mit der Dynamik des Rollens. Und das Ganze passiert nicht auf dem Eis, sondern auf dem Parkett. Alles auf vier kleinen Rollen unter jedem Fuß.
Unsere heutige Gästin ist Emilia Zimmermann, Weltmeisterin 2022 im Rollkunstlauf. Auch wenn sie ihre aktive Karriere inzwischen beendet hat, hat sie gezeigt, wie viel Ausdruck, Präzision und Technik in dieser besonderen Sportart steckt. Mit ihr sprechen wir darüber, wie sie als Kind zum Rollkunstlauf kam, warum dieser Sport in manchen Elementen sogar schwieriger ist als Eiskunstlauf und was es bedeutet, sich am Ende mit dem Weltmeistertitel zu krönen. Außerdem erzählt Emilia, welche Rolle Ästhetik, Kostüme und Musik in ihren Programmen gespielt haben und warum man beim Rollkunstlauf sogar das richtige Hinfallen trainieren muss. Freut euch auf spannende Einblicke in eine faszinierende Sportart und auf die persönliche Geschichte einer Weltmeisterin auf 8 Rollen. Servus Emilia, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Dankeschön.
Ja, liebe Emilia, du bist uns jetzt per Zoom zugeschaltet. Das heißt, der Olli übernimmt das Ziehen des Fragensäckchens, also er ist deine Losfee und wird jetzt eine Icebreaker-Frage ziehen, die du beantworten darfst.
Mhm, bin gespannt.
Wir sind immer gespannt, wenn Olli das macht.
Wenn du einen Tag mit einem Sportstar tauschen könntest, wer wäre es und warum?
Gute Frage. Ich glaube, das Erste, was mir auf jeden Fall in den Kopf kommt, wäre so, dass es das Gegenteil sein sollte von dem, was ich gemacht habe. Auch im Sinne von, wie bekannt der Sport ist und wie vielleicht die finanzielle Lage ist. Das heißt, ich glaube, ich würde sowas wählen wie Messi oder Ronaldo oder irgendein bekannter Tennisspieler. Einfach mal, um die andere Seite der Medaille quasi zu sehen. Ich glaube, das wäre ganz interessant, mal so beide Extreme kennenzulernen.
Mit beide Extreme meinst du diese eine Sportart, die so super krass berühmt ist und dann deine Sportart, die halt eher eine nischige Sportart ist, ne?
Genau.
Ja. Glaubst du, du würdest es feiern, mal einen Tag lang Messi zu sein? Mal einen Tag lang wirklich den kompletten Fokus auf sich zu haben?
Ja, ich glaube, es wäre auf jeden Fall mega interessant. Ich glaube, man kann sich das halt gar nicht so richtig vorstellen. Deshalb fände ich es einfach super spannend, das einfach einmal selber zu erleben. Und ich glaube, man projiziert da auch vieles rein. Also gerade wenn man, also ich glaube, jeder Normalo, aber auch jeder Sportler, der eher in Nischensporten unterwegs ist. Genau, deshalb fände ich es auf jeden Fall ein cooles Experiment. Mhm.
Aber wie war es denn bei dir so in deiner Sportkarriere? Bist du da auch mal irgendwie von Fans erkannt worden oder wollte da mal jemand ein Autogramm? Gab es da irgendwie auch so ein Fan-Moment bei dir, der dir in Erinnerung geblieben ist?
Ja, auf jeden Fall schon so bei den Wettbewerben. Also es ist halt immer dann eine Bubble. Jede kleinere Sportart, würde ich sagen. Und dann innerhalb der Bubble ist es aber schon sehr irgendwie ein Thema, was halt lustig ist, weil im Alltag ist es so, da muss man gefühlt den Leuten erklären, was genau man wie macht. Aber in der Bubble kennt sich halt jeder aus und dann kommt man in den Raum oder in den Wettkampf und man merkt so, okay, jeder tuschelt oder sowas, wenn es jetzt irgendwas Kleineres ist. Oder bei Galas oder Exhibitions ist natürlich auch super cool, wenn dann die ganzen kleinen Mädels angelaufen kommen und Autogramme und Bilder wollen und so, dann ist es natürlich immer auch ein cooles Gefühl und schön zu sehen, dass man einen Einfluss haben kann auf jüngere Sportler.
Jetzt ist es ja so, du bist ja jetzt nicht mehr richtig aktiv. Vermisst du so dieses Leben als Sportlerin?
Die Frage bekomme ich häufiger und auf der einen Seite, also ich glaube, das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Die ganz platte Antwort wäre nein, aber da sind natürlich viel mehr Schichten dahinter. Ich habe es halt absolut geliebt, Sportlerin zu sein, aber es kommt halt auch zu einem hohen Preis, ne? Also gerade körperlich, aber auch mental und auch finanziell, wenn es nicht gerade die super finanzierte Sportart ist, ist es halt sehr viel, was man aufgeben muss. Und bei mir war es, glaube ich, so, dass ich sehr hohe Ambitionen hatte, was ich irgendwie erreichen will und dass sich das für mich lohnt. Und ich glaube, also ich bin extrem glücklich so mit meiner sportlichen Karriere und wie das alles ausgegangen ist. Und ich war, glaube ich, am Ende wirklich genau an dem Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt noch weitermache, dann ist dieses Zurückgeben oder das Zurückbekommen nicht mehr verhältnismäßig zu dem, was ich reinstecke. Sodass ich wusste, das ist wirklich der perfekte Moment für mich, um trotzdem mit dem Sport weiter verbunden zu bleiben. Und das bin ich ja, aber auf eine andere Art und Weise als aktive Sportlerin.
Wir schauen später noch so ein bisschen auf deine Geschichte auch als Sportlerin. Aber bevor wir jetzt so richtig losrollen, wollen wir auch so ein bisschen schauen, was bei dir allgemein im Leben gerade so abgeht. Also wo ist jetzt bei dir der Fokus? Was machst du aktuell?
Ja, also ich habe mir damals nach dem Bachelor gesagt, also ich habe es bis zum, und ich habe dual studiert, bis dahin alles immer parallel gemacht, und habe dann gemerkt, okay, wenn ich jetzt wirklich was reißen will, dann muss ich mich darauf fokussieren. Und ich dachte mir auch, wenn ich jetzt, wann dann, also dann halt gar nicht mehr. Deshalb habe ich mir gesagt, ich gebe mir 2 oder 3 Saisons, wo ich Vollzeit Profisportlerin bin und muss danach mir aber auch eingestehen, dass ich vielleicht nochmal einen anderen Fokus im Leben haben möchte. Und zwar ist es Karriere, weil ich glaube, für mich gab es halt noch mehr über diese Welt hinaus. Bei mir war es so, dass ich dann vor meiner letzten Saison quasi angekündigt habe, dass es auch die letzte sein wird, egal was passiert, und mich parallel für MBAs beworben habe, weil für mich feststand, dass ich noch einen Master machen möchte. Das heißt, ich habe dann Anfang 23 in Paris mein MBA gemacht und bin dann danach in die Unternehmensberatung eingestiegen. Das heißt, ich bin jetzt seit einem guten Jahr also in der Strategieberatung und dementsprechend auf dem gegenteiligen Spektrum von sehr viel Arbeit und versuchen, den Sport noch reinzubekommen.
Ja, spannend. Aber gibt es so jetzt neben der Arbeit bei dir eine ungewöhnliche Fähigkeit oder ein Hobby, das du so neben dem Rollkunstlauf noch hast? Gibt es da irgendwas, was man über dich wissen muss?
Also ich glaube, eine Sache, die ich schon immer geliebt habe und die hat mich auch damals zum Rollkunstlaufen gebracht, ist das Tanzen. Und es war halt sehr schön jetzt, dadurch, dass ich weniger oder nicht wirklich selber mehr Rollschuh laufe, die Zeit nutzen zu können für andere Sportarten. Das heißt, während des MBAs habe ich irgendwie so ganz crazy viele Sportarten ausprobiert, die ich vielleicht vorher keine Zeit hatte, aber auch mich nicht verletzen wollte und so. Und am Ende hat es mich auch wieder näher gebracht zum Tanzen. Das heißt, ich tanze wieder super gerne. Und was auch so ein bisschen durch den Sport kam, war der Fokus auf irgendwie Ernährung und Kochen und Co. Das heißt, wenn ich nicht arbeite, Sport mache oder reise, dann koche ich auch gerne irgendwie mit Freunden oder bin da am Foodspots ausprobieren.
Ja, sehr cool. Und ich denke mal, mit dem Tanzen kommt ja wahrscheinlich auch die Musik zusammen. Gibt es da so eine Musik, die dich so richtig in Fahrt bringt? Also, oder gibt es eine Musik, wo du sagst, die geht gar nicht?
Ja, also might be unpopular opinion, aber Schlager geht für mich gar nicht.
Finde ich okay, finde ich völlig okay. Komm, hol das Lasso raus.
ja, muss leider los. Nee, aber was ich, also sonst bin ich relativ offen, würde ich mal sagen. Ich liebe halt entsprechend alles, wozu man sich besonders gut bewegen kann. Also gerade so südamerikanische oder spanische Lieder sind meistens mega nice, also alles, was Reggaeton ist. Aber auch Pop oder Hip-Hop mag ich sehr, sehr gerne. Also meistens, wenn ich tanzen gehe, dann gehe ich Hip-Hop tanzen. Und auch wenn ich mit Freunden ausgehe, dann braucht es nicht mal den ersten Drink, da zerre ich schon alle auf die Tanzfläche.
Gut, nach diesem Schlager-Downer wollen wir jetzt erstmal nochmal ein bisschen, bisschen zurückgehen. Und wir wollen uns nochmal in die Zeit begeben, wo du mit dem Sport angefangen hast. Also mit knapp 9 Jahren haben wir recherchiert, hast du mit dem Rollkunstlauf begonnen. Was hat dich damals dazu bewegt, den Sport auszuprobieren?
Die Background-Story ist so, dass meine Mama kommt aus der Ukraine und war damals in der Ukraine nicht Rollkunstläuferin, sondern Eiskunstläuferin. Dadurch bin ich damit so früh in Berührung gekommen. Also ich bin in Deutschland geboren und fand es immer ganz toll und wollte die Eisprinzessin sein. Ich komme ursprünglich aus Lübeck und da gibt es kein Eiskunstlaufen, da gab es nur das Eishockey. Und ich meine, ihr seht mich jetzt nicht, aber ich bin sehr klein und sehr zierlich, also maximal ungeeignet fürs Eishockey. Deshalb auch das Tanzen eigentlich immer, verschiedene Tanzarten. Und so kam es denn, dass ich als 8-Jährige mit meiner damaligen Tanzgruppe eingeladen wurde in Lübeck zum Schaulaufen von meinem Rollkunstlaufverein. Da wusste ich noch gar nicht, dass es das gibt. War wie gesagt mit dem Tanzverein dort. Und dann habe ich das gesehen, zusammen mit meiner Mama. Und wir haben beide gedacht, dass es ja eigentlich so wie Eiskunstlaufen aussieht, aber auf Rollschuhen. Und dann hat meine Mama mich gefragt, ob ich das denn mal testen will. Und mich direkt am nächsten Tag dahin und war komplett verliebt. Und bin seitdem direkt da geblieben und habe auch meine Trainerin kennengelernt. Und so kam es.
Aber hast du dann auch direkt gemerkt, dass dir der Sport auch liegt? Oder war das eher mal nur so, okay, das sieht ganz gut aus, das könnte ich mir vorstellen, die Trainerin ist nett, das ist hier vor der Haustüre? Oder hast du direkt so gemerkt, oh, da könnte ich auch ein ganz gutes Talent dafür haben?
Als 8-Jährige kann man das gar nicht selber so einschätzen. Ich habe schon gemerkt, dass es mir halt irgendwie alles sehr leicht fällt und super viel Spaß macht und ich sehr viel halt von dem, was ich vorher gemacht habe, also was das Tanzen und das Körpergefühl angeht und so mit übertragen kann. Aber ich glaube, das ist dann zum Beispiel den Außenstehenden meiner Trainerin viel mehr aufgefallen als mir. Mir hat es einfach super Spaß gemacht und ich wollte nie aufhören und habe dann halt mit der Zeit gemerkt, dass ich sehr schnell irgendwie andere auch zum Teil Ältere überholen konnte oder viel ehrgeiziger dabei war, weil mir das so Spaß gemacht hat. Genau, also so in den kommenden Jahren hat sich das so ein bisschen dann hochgeschaukelt sozusagen.
Und wann hast du dann so gemerkt, hui, das könnte ja tatsächlich auf nationaler oder sogar internationaler Ebene auch was werden mit mir?
Ja, also ich habe das erste krasse Erlebnis war, dass ich super früh, irgendwie nach 1,5 Jahren oder so, schon zur deutschen Meisterschaft nominiert wurde. Also man muss sich dann immer so qualifizieren von der regionalen Meisterschaft zur Landesmeisterschaft, zur norddeutschen Meisterschaft, dann zur deutschen. Und da lief es halt direkt richtig gut und ich wurde da direkt nominiert und ich glaube, jetzt will ich auch nicht lügen. Ich glaube, ich bin bei der ersten deutschen Meisterschaft Vierte geworden. Und das war halt für mich nach so kurzer Zeit schon ein krasser Erfolg. Und da habe ich schon gemerkt, okay, also in Deutschland sieht es auf jeden Fall gar nicht so schlecht aus. Dann kam so der erste internationale Wettkampf und der war dann ganz anders, weil Deutschland im internationalen Feld. Und da können wir gerne später noch mal ein bisschen mehr zu sprechen, aber da halt recht hinten ansteht. Und da hat es noch ein paar Jahre länger gedauert, bis ich dann gemerkt habe, okay, aber mit wirklich Fleiß und Arbeit und Commitment kann man auch da was reißen.
Wenn du jetzt mal deine Karriere ein bisschen Revue passieren lässt, was waren so die Gründe, was dich am Rollkunstlauf so die ganzen Jahre über so fasziniert oder auch dran gehalten hat?
Ich glaube, das Rollkunstlaufen hat so eine ganz einzigartige, tolle Mischung, also die ich zumindest als sehr schön wahrnehme. Und es kommt natürlich auch auf die Disziplin an. Also wie in jeder Sportart gibt es verschiedene Disziplinen. Ich habe Tanzen gemacht. Das bedeutet, da liegt der Fokus weniger auf den Sprüngen und den Pirouetten, die man vielleicht so im Kopf hat, und mehr auf der Choreografie und wirklich das Tänzerische in Verbindung mit der Musik. Und da war es für mich so eine ganz tolle Mischung zwischen, es ist wirklich krank anstrengend körperlich, also sowohl muskulär als auch kardiovaskulär. Und gleichzeitig geht es darum, mit dem Körper und den Bewegungen wirklich Gefühle rüberzubringen. Das heißt, zum einen mit dem Körper auszudrücken, also eine ästhetische Sportart zu machen und gleichzeitig auch noch irgendwie so ein Theateraspekt mit reinzubringen. Also mit jeder Choreografie habe ich mir halt irgendwie eine Rolle überlegt und eine Geschichte, die ich erzählen wollte. Und konnte die halt auf Rollschuhen erzählen, mit meinen Bewegungen, mit meinen Gesichtsausdrücken. Und da gab es dann halt wirklich Leute, die danach zu mir gekommen sind, mit Tränen in den Augen, weil sie das halt verstanden haben und wie ein Theaterstück auch wahrgenommen haben. Und das war ganz, ganz besonders. Und so diese ganze Kombination hat es für mich mega schön gemacht und macht es für mich auch immer noch zu einer tollen Sportart.
Werbung!
Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut. Und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sport-Startup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loda Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen, sie hat eine Rucksackfunktion. Sie hat ein Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit?
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann, genau.
Das freut uns, eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt, das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loda Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benny, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch, hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende.
Ich finde es voll cool, wie viele positive Dinge du über deine Sportart aufgezählt hast, jetzt in so kurzer Zeit. Also man merkt auf jeden Fall, dass du es echt gefeiert hast, beziehungsweise dass du es immer noch feierst. Was ich auch ganz spannend fand, bevor wir jetzt noch so ein bisschen näher auf den Sport an sich eingehen, ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte. Also ich weiß nicht, ob du da mal so recherchiert hast oder ob du das weißt, aber weißt du, woher Rollkunstlaufen kommt?
So wie ich das kenne, ist es einfach die Sommervariante vom Eiskunstlaufen.
Genau, richtig.
Also so wie, genau, früher war es einfach so, dass die im Winter halt auf dem Eis trainiert haben und im Sommer wurde das halt oft abgeschmolzen. Und damit sie weiter trainieren können, sind die dann auf Rollschuhe umgestiegen. Und dann hat es so an Popularität gewonnen, dass die Leute das halt als eigene Sportart sehen wollten.
Aber ist es dann auch so, wenn jetzt sozusagen der Winter rum ist, dass dann manche Eiskunstläuferinnen sagen, okay, wir treten jetzt im Rollkunstlauf an, oder ist es dann für die eher so eine Art Training?
Also ganz früher war es, glaube ich, einfach nur Training. Dann gab es Sportler, die gemerkt haben, ah, mir macht eigentlich beides Spaß. Und da gibt es so ein paar Städte in Deutschland, zum Beispiel in Bremen ist es immer noch so, dass sie sowohl Eis als auch Rollschuh machen. Aber dann hat es sich eigentlich so entwickelt, auch wenn du jetzt weltweit dir das anguckst, dass sich das so ein bisschen gesplittet hat. Also irgendwann war es halt so, dass du nicht nur mehr im Winter Eiskunstlaufen machen konntest, sondern ich meine, heutzutage sind Eishallen ja das ganze Jahr über verfügbar. Dementsprechend hat sich das so ein bisschen divided in meinen Augen, dass die Länder, die super stark sind im Eiskunstlaufen, eigentlich wenig Rollkunstläufer haben. Und die Länder, die wenig Eis haben, sich dann aufs Rollkunstlaufen
Ah,
fokussiert haben.
spannend. Und jetzt natürlich die wichtigste Frage: Worin unterscheiden sich denn Rollkunstlauf und Eiskunstlauf so grundlegend?
So als Laie kann man erstmal festhalten, dass es schon sehr, sehr viele Ähnlichkeiten und Parallelen gibt. Deshalb ist es auf jeden Fall sehr schade. Ich glaube, ein großes Problem, was das Rollkunstlaufen hat, ist, dass es damals, als das Eiskunstlaufen olympisch wurde, nicht auch das Rollkunstlaufen olympisch geworden ist. Das bringt halt viele Konsequenzen, was irgendwie finanzielle Unterstützung der Sportler und ähnliches angeht und weniger Visibilität, also was irgendwie Fernsehen und Co. angeht. Was die Sportart selber angeht, sind die Regeln und die Elemente sehr, sehr ähnlich. Was anders ist, ist logischerweise das Sportgerät und das hat einige Implikationen. Also zum einen sind diese Rollschuhe viel, viel schwerer. Das heißt, das macht es auf jeden Fall deutlich schwerer, irgendwie diese Last mitzutragen, auch für die Muskeln. Gleichzeitig hast du dadurch auch mehr Widerstand. Also es ist zum Beispiel schwieriger zu drehen und Pirouetten zu machen, zum Beispiel auf der Rolle als auf dem Eis. Und ich will jetzt gar nicht wertend sein, weil beides, finde ich, hat dann seine Vor- und Nachteile. Man gleitet halt mehr auf dem Eis. Dafür hat man auf der Rolle mehr Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel auch nur auf einer Hacke was drehen oder so, was halt beim Eis gar nicht gehen würde.
Aber es ist ja schon so, dass ihr auch einen ganz anderen Untergrund habt. Also bei euch ist es ja so, dass ihr auf Parkett unterwegs seid. Ich weiß jetzt nicht, wie, sag ich mal, glitschig dieser Parkettboden ist, aber was macht es jetzt auch für einen Unterschied, dass ihr jetzt auf Parkett unterwegs seid? Weil du hast jetzt angesprochen, okay, das Sportgerät ist ein anderes, klar, Rollschuhe und Eislauf, beziehungsweise Kufen, ist ja schon ein Riesenunterschied, aber der Untergrund macht ja wahrscheinlich auch viel aus. Was ist da so deine Erfahrung?
Ja, das stimmt. Die Sportstätten sind natürlich ganz anders. Also beim Rollkunstlauf muss man nicht frieren.
Ja.
Zumindest die meiste Zeit. Genau, also man kann es auf verschiedenen Böden machen tatsächlich. Zumindest beim Rollkunstlaufen. Bei großen Wettbewerben gibt es tatsächlich von dem weltweiten Verband eine Fläche, die eigentlich aus Kunststoff gemacht ist, die immer mitgebracht wird und ausgelegt wird, damit man immer die gleichen Verhältnisse hat. Ansonsten kann man es aber auf diesem normalen Sporthallenboden, also PVC oder Parkettboden machen. Oder wenn man draußen eine große Fläche, also eine extra Rollschuhfläche hat, dann sogar auch Asphalt. Also da hat man mehr Flexibilität und wir haben dann auch verschiedene Rollen. Also das ist was auf dem Eis halt gar nicht denkbar wäre. Je nachdem, was für einen Untergrund man hat und wie rutschig der ist, haben wir dann auch verschiedene Rollen, die wir benutzen. Und wenn man fällt, ist es halt, ich würde sagen, es ist nicht so kalt wie auf dem Eis. Da hast du dann halt eine nasse Hose. Dafür ist es beim Rollschuhlaufen, fällst du halt von oben richtig runter. Also da holt man sich, glaube ich, schneller mal irgendwie eine Prellung oder so, als auf dem Eis, wo du vielleicht noch so mitgerissen
Ja.
und mitgleitest.
Und was würdest du sagen, wie ist jetzt von der Geschwindigkeit her? Also gibt es da große Unterschiede zwischen Eis und Parkett, also beziehungsweise zwischen Rollschuh und Kufe von der Geschwindigkeit her?
Also ich glaube, du kannst grundsätzlich auf die gleiche Geschwindigkeit kommen. Aber dadurch, dass die Rollen halt viel mehr Fläche auf dem Boden haben, haben sie auch viel mehr Widerstand und du brauchst verhältnismäßig mehr Energie und Kraft, um auf die gleiche Geschwindigkeit zu kommen.
Das Besondere an Rollkunstlauf ist ja auch, dass Koordination, Gleichgewicht, Kraft und Ausdauer so ein bisschen gleichermaßen trainiert werden. Aber gleichzeitig übt man ja auch, und das ist auch sehr wichtig, das richtige Hinfallen. Wie sieht denn so euer Training aus, um all diese Fähigkeiten auch zu entwickeln und zu beherrschen?
Boah, das ist eine große Frage, weil es kommt auf unendlich viele Sachen an. Also, wo du bist in deiner Reise. Also, wenn man halt ganz jung ist, dann geht es darum, erstmal die Basics zu lernen und das Gefühl für die Rolle und für den Körper zu haben und wie du sagst, irgendwie zu lernen, wie man hinfällt und so. Und wenn man älter wird, dann geht es eher darum, wirklich diese Bewegungen zu perfektionieren, die du schon 7 Billionen Mal gemacht hast, im Zweifel. Und dann kommt es auch sehr darauf an, was deine Disziplin ist, also ob du halt Sprünge und sehr athletisch unterwegs bist oder ob du auch viel tänzerisch machen musst. Und dann kommt es wiederum noch auf die Saison an. Also bin ich vielleicht in der Off-Season, wo ich irgendwie meine Athletik aufrechterhalten muss und vielleicht neue Sachen lerne, mal was anderes mache, oder bin ich kurz vorm Wettbewerb, wo ich das gleiche Programm 70 Mal hintereinander laufe, um das auch im Schlaf zu können. So, das sind, glaube ich, so das ist so die Bandbreite.
Was würdest du sagen, wie lange dauert es trotzdem in der Regel, bis man so die ganzen Grundlagen sicher beherrscht?
Es kommt ja auch darauf an, wie oft du pro Woche trainierst und so. Ich glaube, da kann ich gar nicht so eine Aussage treffen. Also kommt drauf an, wie talentiert du bist. Wir können es ja mal ausprobieren. Und
Schauen wir mal.
wie viel Zeit du reinsteckst und was für eine Disziplin und so. Ja.
Was sind jetzt so Übungen, die man ziemlich am Anfang lernt? Also wir haben uns auch ein Video angeguckt und haben so gesehen, für stabiles Fahren lernt man zum Beispiel den Pinguin oder den Fisch. Was gibt es denn da für so Elemente, die man beherrschen kann am Anfang?
Okay, ja, geil. Also Fisch habe ich noch nie gehört. Aber tatsächlich heißt es auch in jeder Region ein bisschen anders. Also es gibt eins, vielleicht meint ihr das, also so wie ich den kenne, heißt er der Storch. Das ist eins der allerersten. Da steht man einfach nur auf einem Bein, wie ein Storch. Ist die Pistole, bei anderen heißt sie Kanone, wenn man so in die Hocke geht und dementsprechend auch halt eine Pistole macht. Es gibt eine Waage, die heißt bei anderen Schwalbe. Ein Körbchen, wo das Bein so ganz hoch geht, oder der Fachbegriff wäre dann Bielmann. Das sind so die kleinen Dinge, mit denen man anfängt. Und dann wird es halt immer komplexer. Irgendwann geht es halt, wenn du anfängst, deine Choreografien aufzubauen, dann ist es inzwischen, es gab 2019 eine große Veränderung in dem Wertungsrichtersystem. Das wurde deutlich objektiver gemacht. Ich meine, es ist trotzdem noch ein ästhetischer Sport, aber dass man halt technische Elemente vorweisen muss. Und die musst du dann halt lernen und perfektionieren. Also bestimmte Drehungen. Das wird jetzt, glaube ich, zu technisch, aber dann gibt es so 700 verschiedene Schritte, die man immer wieder wiederholen muss, bis man sie irgendwann kann.
Wir haben aber gelesen, dass Sprünge auch zunächst in Turnschuhen geübt werden. Stimmt das?
Ja, das ist bei den meisten Sachen auf jeden Fall gut, erstmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, weil klar, du lernst halt, wie du fällst, aber wenn du halt gar keine Ahnung hast, wie du das zu machen hast und erstmal noch gar kein Körpergefühl, dann liegst du halt die ganze Zeit nur auf dem Boden. Also dann macht es auf jeden Fall Sinn, erstmal den Ablauf auch ohne Rollschuhe zu verstehen und das auch vorm Spiegel oder so zu machen zum Beispiel.
Wir haben jetzt vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen, Thema Rollkunstlauf, Thema Eiskunstlauf. Jetzt haben wir schon über das Rollkunstlauf einiges erfahren von dir. Kannst du pauschal sagen, was würdest du sagen, was ist schwerer? Rollkunstlauf oder Eiskunstlauf lernen?
Also, ich glaube, das Draufstehen ist bei Rollschuhen einfacher, weil du hast halt ganz easy diese 8 Rollen, wo du wirklich gerade stehen kannst. So, da kann erstmal nicht so schnell jemand umfallen wie auf dem Eis, wo man wegrutscht. Aber die ersten Elemente lernen und umsetzen, würde ich sagen, ist auf Rollschuhen schwieriger, weil du halt genau diesen Widerstand hast und erstmal sehr viel in Bewegung bringen musst.
Okay, wäre es auch eine gute Eiskönigin, Eisläuferin.
Ja, wir haben mal tatsächlich ein Musical auf Rollschuhen gemacht, da war ich die Elsa. Also so weit bist du
Okay,
nicht.
sehr gut.
Das fanden die Mädels auch ganz, ganz toll, wie ihr euch vorstellen könnt. Nee, genau. Also ich glaube, also es war tatsächlich sogar so, dass ich mit 17 oder 18 bin ich nach Berlin gezogen. Und meine Heimtrainerin ist logischerweise daheim in Lübeck. Und dementsprechend konnte ich nicht jeden Tag zurück nach Hause fahren. Und ich habe einen ganz tollen Verein gefunden in Berlin, also sowohl für Rollschuhe, die aber auch nur begrenzt Hallenzeiten hatten, als auch einen Eislaufverein mit einem Trainer, mit dem ich noch heute befreundet bin. Grüße gehen raus an Stefano. Und bei denen, bei denen habe ich das Off-Eistraining zum Beispiel mitgemacht, weil da, wie gesagt, sehr viele Ähnlichkeiten sind. Und da habe ich auch kurz nochmal mit dem Gedanken gespielt, so, ah, es reizt mich schon irgendwie nochmal Eis zu machen, aber da wäre es halt, also ich würde nicht bei Null anfangen, aber man müsste schon nochmal 20 Schritte zurückgehen und sehr, sehr viel Zeit investieren. Also irgendwann war so ein bisschen der Zug abgefahren, aber ich liebe beide Sportarten. Ich möchte
Cool.
da nicht in eine Ecke gedrängt
Auch
werden.
finde ich interessant, dass du auch wirklich dann zugibst, dass du dich mit beidem auseinandergesetzt hast und dass du nicht nur diesen einen Weg gegangen bist. Vielleicht jetzt noch so ein bisschen, um Rollkunstlauf besser verstehen zu können, noch einen Blick auf die Disziplin. Also du hast ja vorhin gemeint, du machst ja auch Tanz. Kannst du uns auch so ein bisschen die anderen Disziplinen näher bringen? Also wie sieht die Welt des Rollkunstlaufs eigentlich aus?
Ja, voll, voll gerne. Also das Klassischste ist das, was ihr eben auch angesprochen habt. Also das heißt quasi auch einfach im Eiskunstlauf und im Rollkunstlauf sind das so die Artistik-Disziplinen. Das heißt, da geht es um die Sprünge und Pirouetten. Also ein Sprung, den viele mal kennen, ist der Axel oder der Tulip. Die heißen auch genau gleich bei beiden Sportarten. Und das sind so die ersten Dinge, die man lernt. Also nachdem man irgendwie gehen, stehen und laufen kann, ein bisschen vorwärts und rückwärts, fängt man halt an mit ganz kleinen Sprüngen und Pirouetten. Also eine Umdrehung, zwei Umdrehungen und bei Sprüngen genauso. Erstmal eine Viertelumdrehung, okay, das geht nicht. Eine halbe Umdrehung, eine Umdrehung. Das ist so das Klassische. Und da hat man, je nachdem, was für eine Alterskategorie man hat, also es geht nach dem Alter von Schüler D normalerweise bis Senioren, also D, B, A, dann Jugend, Junioren, Senioren oder Meisterklasse auf Deutsch. Und man hat in der Zeit dann meistens, je nachdem, nach dem Alter, wie gesagt, zwei Choreografien. Eine Kurzkür und eine Langkür, heißt das in der Artistikdisziplin. Also Kurzkür ist meistens ein bisschen mehr vorgegeben und ist, wie der Name sagt, halt kürzer. Und Langkür ist, kann man sich ein bisschen mehr ausleben, auch artistisch und von der Choreografie. Das ist so das, womit es gestartet hat, und das gibt es alleine oder mit Partnern. Also das mit dem Partner kennt man, glaube ich, auch, wo der Partner dann die Frau so in die Luft schmeißt und sie hoffentlich nicht auf dem Boden, sondern auf den Füßen landet. Und mit der Zeit hat sich das Tanzen entwickelt. Das heißt, die Leute, die nicht den Fokus auf Springen und Pirouetten drehen, setzen wollten, sondern mehr auf das Künstlerische, die sind dann re mehr Richtung Tanzen gegangen. Das gibt es auch wiederum allein und als Partner. Und dann gibt es natürlich noch andere Gruppenkategorien. Also es gibt sowas wie Quartett oder kleine Gruppen oder große Gruppen oder auch Formation. Formation heißt, man versucht so synchron wie möglich oder wenn es nicht synchron ist, dann in bestimmten Gruppenformationen auf der Fläche die Elemente darzustellen. Ich glaube, also es gibt natürlich noch ein paar mehr, aber das sind so die wichtigsten. Und das ist jetzt nur das Rollkunstlaufen. Was man vielleicht so als Hintergrundwissen noch haben kann, ist, dass das Rollkunstlaufen ja Rollen an den Füßen hat. Und es gibt insgesamt 7 verschiedene Sportarten, die zu der gleichen Föderation gehören. Dazu gehört sowas zum Beispiel auch wie Inline-Laufen, aber auch Speedskating oder Downhill, also wo die, ja, der Name sagt es, glaube ich, schon. Oder man kennt vielleicht auch so ein bisschen diese TikTok-Videos oder Instagram-Reels, wo Leute Inliner anhaben, aber nur auf den vorderen Rollen, also Slalom um Hütchen oder irgendwelche Choreos machen. Das zum Beispiel auch.
Ist das
Oder auch,
dann Inline-Artistik?
genau, also es gibt Inline-Artistik, es gibt, wie gesagt, Downhill, Speedskating, und das bekannteste ist Skateboard. Das gehört auch zu der gleichen
Ach
Föderation.
krass, das gehört dazu, okay.
Ja,
Wild.
genau. Und
Wild.
Scooter auch. Also
Wow.
quasi Roller. Und das Coole ist, das wurde, glaube ich, 2016 eingeführt, alle 2 Jahre, weil wir kein Olympia haben, haben wir die World Roller Games. Und da
Geil.
kommen alle diese 7 Sportarten zusammen, an dem gleichen Ort und haben alle quasi ihre Weltmeisterschaft zur gleichen Zeit am gleichen Ort,
Ja.
was mega geil ist. Und man dann auch so einen besseren Eindruck für die anderen Sportarten bekommt.
Hey, das ist ja richtig cool, dass es sowas gibt. Also so ein bisschen wie, also wie die Olympiade für alle Rollersportarten.
Genau, yes.
Geil, geil. Und was war so deine Erfahrung dort? Also wie hast du das so wahrgenommen? Weil du hast ja wahrscheinlich nicht, also davor nicht alle Sportarten, die jetzt in der Föderation drin waren, auf dem Schirm gehabt, oder?
Ja, voll. Also es ist halt, es kommt ein bisschen auf den Ausrichter an, wie weit verstreut das ist, also wie bei jeder Veranstaltung. Aber das allererste Mal war es in Barcelona, genau, 2019 war das dann. Und da waren wir eigentlich echt alle ziemlich am gleichen Ort. Und das war crazy, weil diese ganzen Sportler diese Stadt irgendwie eingenommen haben. Und da, wo unser Rollkurzlaufwettbewerb war direkt davor zum Beispiel halt auch das Skateboard und direkt nebenan wiederum das die Roller, also die Scooter. Und man konnte einfach so von Sportart zu Sportart hüpfen und irgendwie alles mitbekommen. Und ich fand es persönlich mega cool, auch einfach so ein Gemeinschaftsgefühl zu haben und so ein großes
Ja.
Event, wo irgendwie alle nur ihre Sportarten feiern. Also es war schon so ein, ja, kann ich
Was
mir nur,
ein Vibe, oder?
ja, mega.
Aber bei den Olympischen Spielen ist ja nur Skateboard dabei, oder? Von den Roller Games.
Genau, das ist jetzt auch noch nicht so lange. Und es war so ein bisschen, eigentlich war es ein großer Meilenstein für die Föderation, dass quasi die erste in dieser Sportarten da reingekommen ist. Muss jetzt leider aber nichts direkt bedeuten für die anderen.
Aber siehst du dich da mit deiner Sportart so ein bisschen auf der Warteliste für Olympia oder glaubst du, das ist noch weit entfernt oder einfach nur ein großer Traum?
Je nachdem, wenn du fragst, würden die ein bisschen was anderes sagen. Also ich würde natürlich gerne sagen, in den nächsten 10 Jahren sind wir da safe drin. Wie realistisch das ist, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Das Problem ist, dass halt im Sport am Ende doch sehr viel auch mit der Lobby funktioniert und wie wen man wie kennt und wie bekannt man ist. Und ich glaube, da hingen wir noch so ein bisschen hinterher, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir sind viel professioneller geworden in den letzten 2 Jahrzehnten, auch was das Wertungssystem angeht, was die geografische Verteilung angeht und so. Aber ich glaube, einen kleinen Weg haben wir da schon noch vor uns.
Aber du hast ja jetzt ja schon die Disziplinen angesprochen. Das sind ja also wirklich also vielseitige Disziplinen. Da ist echt einiges geboten und da werden auch verschiedene Bereiche abgedeckt. Also von Tanz bis zur Synchronität, da ist ja vieles dabei. Was glaubst du, was würde sich denn da noch am besten eignen für gerade so ein großes Event wie Olympia? Weil man kann ja nicht alle Disziplinen abdecken.
Ich würde sagen, normalerweise sind so, also ich bin da jetzt natürlich ein bisschen biased als Tänzerin, muss aber zugeben, dass so das Bekannteste und das, was es halt am längsten gibt, die Artistic Disziplin ist. Dementsprechend, und ich glaube, das eignet sich extrem gut für jeglichen Zuschauer, weil einfach, wenn ein Sprung passiert, dann kann das jeder begreifen und halt sehen, ob jemand fällt oder nicht. Das heißt, das eignet sich sehr, sehr gut, sowohl einzeln als auch als Paar. Ich glaube, das sieht man auch jetzt so bei dem Eiskunstlaufen, dass das halt schon auch populär ist. Und das Tanzen, würde ich aber sagen, sowohl alleine als auch zu zweit, ist dann quasi die zweite Disziplin, die sich gut eignet, weil man, wie gesagt, Leute emotional damit mitziehen kann. Und das ist auch das, was man jetzt eigentlich bei Eiskunstlaufen in Olympia sieht. Also genau diese zwei, also Artistik und Tanz, sowohl einzeln als auch als Paar. Ich glaube, wenn es so zu Gruppen kommt und früher gab es halt noch Pflichtlaufen, das gab es auch ganz früher beim Eis, das wurde da aber auch abgeschafft. Ich will jetzt gar nicht viel zu ins Detail gehen, aber da muss man quasi in der Spur genau folgen und da passiert halt nicht so viel. Solche Disziplinen sind tendenziell ein bisschen schwieriger zu greifen oder auch die Leute mitzunehmen auf eine Reise.
Das Perfect Match hast du ja aber 2022 in deinem Sport auf jeden Fall gefunden. Mit Emilia und der Weltmeisterschaft. Das war ja auch ein Perfect Match. Bist Weltmeisterin geworden im Jahr 2022. Wie hast du so diesen Erfolg erlebt und was hat sich dadurch auch für dich verändert?
Ja, es war auf jeden Fall absolut crazy. Und dieses Jahr war irgendwie voll geprägt von Höhen und Tiefen und so wie so ein Film, was am Ende ein Happy End hatte. Weil ich habe ja vorhin angedeutet, also ich habe 2020 meinen Bachelor abgeschlossen und habe dann beschlossen, okay, jetzt wird durchgezogen. Und dann wollte ich halt 2021, eigentlich schon 2020, dann die Weltmeisterschaft richtig nutzen. Und mein großes Ziel war, eine Medaille für Deutschland zu holen, weil in meiner Disziplin, die ist wie gesagt ein bisschen jünger auch als Artistik, gab es noch nie eine Deutsche, sowohl Mann oder Frau, die bei der Weltmeisterschaft eine Medaille geholt hat. Und ich wollte halt beweisen, weil ich das selber erlebt habe, dass es egal ist, aus welchem Land man kommt oder welche Gegebenheiten man hat, wenn man das wirklich will und durchzieht, dass man das erreichen kann. So, deshalb habe ich mir gesagt, okay, mir ist es auch wert, alles Mögliche aufzugeben, um das zu erreichen. 2020 wurde dann natürlich erstmal die Weltmeisterschaft abgesagt wegen Corona. Das war erstmal ein richtiger Downer. 2021 wiederum lief es dann sehr gut. Also ich bin in der Zeit auch nach Italien gezogen, um da zu trainieren, weil die Gegebenheiten besser waren. 2021 habe ich dann die Silbermedaille geholt auf der Weltmeisterschaft und quasi mein Ziel sozusagen erreicht. Da hatte ich aber ein kleines Hinterkopfziel noch, was ich vielleicht nicht direkt so gesagt habe, ist, dass ich das nicht nur einmal schaffen wollte, sondern beweisen wollte, dass ich das auch wieder kann und das quasi Können ist und kein Glück. Und deshalb dann das große Ziel noch 22, das nochmal zu schaffen. Und da habe ich dann auch Anfang des Jahres schon gesagt, dass es die letzte Saison wird, was natürlich irgendwie in mir sehr, sehr viel Druck ausgelöst hat. Und die Saison war so ein bisschen so ein Auf und Ab, bis dann die Weltmeisterschaft kam und ich mich darauf besonnen habe, okay, es ist jetzt wirklich das letzte Mal und eigentlich schulde ich es mir, das wirklich einfach zu genießen und ich muss nichts beweisen. Und ich will jetzt eine tolle letzte Kür laufen. Und dann war es so ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ich wusste bis zum letzten Moment nicht, werde ich jetzt Erste oder Zweite. Also ganz am Ende war es halt so, entweder das eine oder das andere. Und ja, als dann das Ergebnis kam, es war komplett crazy, weil um mich herum standen so richtig viele Leute. Und irgendwie hat sich meine Mom sich auch durchgemogelt in den Backstage-Bereich und stand plötzlich neben mir und meine Trainerin auch. Und dann, ich habe es gar nicht so richtig realisiert, weil mit den Kontaktlinsen und so, ich sehe nicht so gut, habe ich gar nicht richtig die Note gesehen und plötzlich sind aber nur alle auf mich eingestürmt und dann dachte ich so, okay, was passiert jetzt hier gerade? Dann habe ich es gecheckt und dann bin ich nur noch irgendwie so in irgendwelche Arme gesackt und habe geheult und habe mich gefreut. Also so ungefähr lief das.
Sehr gut, gut, da hast du es gut ausgeholt. Dafür können wir uns das eigentlich perfekt vorstellen, wie es abgelaufen ist. Aber ja, wie hast du dich dann nach dem Sieg eigentlich so gefühlt? War das dann mehr Erleichterung? War es Stolz? Oder war es dann Motivation für die Zukunft, zu sagen, ich will das ein drittes Mal noch schaffen, aufs Podium zu kommen?
Also das letzte nicht, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon die Zusage für den MBA. Es war im November und der ist direkt auch im Januar gestartet. Das heißt, ich wusste, that's really it. Es sei denn, ich entscheide irgendwie alles nochmal um. Aber es war so, also es war sehr, ich habe mich sehr beflügelt gefühlt und gleichzeitig habe ich es erstmal gar nicht realisiert. Also weil es hat sich ja von der einen Minute auf die andere nichts geändert, aber irgendwie schon. Und das irgendwie im Kopf erstmal zusammenzubekommen, hat so ein bisschen gedauert. Ja, es war einfach alles so ein bisschen surreal. Wir waren dann irgendwie abends feiern und haben dann danach auf einem Boot und irgendwie hat sich alles angefühlt, als wenn ich hier gerade irgendwie nur so einen kleinen Film oder ein Träumchen lebe, was ich so gecheckt habe. Okay, das ist jetzt wirklich passiert. Und irgendwie geht es jetzt aber auch weiter.
Du hast quasi dann auf deinem Karrierehöhepunkt Bye-bye gesagt.
Genau, ja. Und ich glaube, das ist dann auch das, was mir geholfen hat, irgendwie, was viele ja haben, ist so super in ein Loch zu fallen oder so danach, weil man sich erstmal fragt, okay, aber was soll ich jetzt machen? Ich glaube, es hat mir sehr geholfen, dass ich direkt wusste, was der nächste Step ist, wo ich auch super mit beschäftigt war. Also nicht, dass ich dann alles verdrängt habe, aber ich war einfach sehr beschäftigt mit anderen Dingen, um nicht erstmal irgendwie in besagtes Loch oder so zu fallen.
Vielleicht das dann aber nochmal so rückblickend, wie hat das Rollkunstlaufen auch so dein Leben geprägt, also sowohl sportlich als auch persönlich?
Es hat auf jeden Fall extremst mein Leben geprägt, aber im Positiven. Also ich habe jetzt irgendwie mehrmals angesprochen, klar, man muss irgendwie Prioritäten setzen, aber gleichzeitig gibt es einem so viel. Also allein die ganzen Länder, die ich als junges Mädchen schon bereisen durfte, war mega cool. Die ganzen Leute, die ich treffen durfte, also sowohl auf Trainerseite und Choreografenseite, aber auch die Freundschaften, die sich entwickelt haben. Es war, also ich habe so Freundinnen auf der ganzen Welt, die ich irgendwie nicht so oft sehe, aber wenn wir uns sehen, dann ist es so wie vorher, weil wir so viel gemeinsam durchgemacht haben. Und auch für meine persönliche Entwicklung. Also ich glaube, es ist crazy, wie stark man dadurch reift, einfach weil man so viel durchmacht. Also zum einen diese Höhen und Tiefen vom Sport, die man sonst gar nicht so schnell erlebt und auch gerade dieses Umgehen mit Niederlagen, die ich zu Genüge hatte, irgendwie zu lernen, okay, du musst einfach halt aufstehen und wieder weiterkämpfen und du musst vor allem jedes Mal weiter aus deiner Komfortzone rausgehen und dann hast du Erfolg und nicht, wenn du in deiner Komfortzone drin bleibst. Und ich glaube, das hat einem sehr viel irgendwie Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gegeben, aber auch sehr viel Resilienz und ja. Das sind so Dinge, denen ich super, super dankbar bin auch.
Das hast du vorhin ja schon mal angesprochen. Ja, Deutschland hinkt so ein bisschen hinterher im Rollkunstlaufen. Uns würde jetzt natürlich interessieren, ist es trotzdem eine weltweit verbreitete Sportart? Also wir haben jetzt ein bisschen recherchiert und haben herausgefunden, dass vor allem in Ländern wie Argentinien, Brasilien, Italien sich das Rollkunstlaufen großer Popularität erfreut. Wie siehst du die Sachlage?
Nee, das stimmt auf jeden Fall. Und tatsächlich habe ich das auch erst voll spät gecheckt, aber es macht komplett Sinn, dass in den Ländern, wo es halt tendenziell wärmer ist und die Leute sich auch einfach draußen eine Vereinsbahn hinpflanzen können und das ganze Jahr über da trainieren können, dass dort halt eben mehr Leute das auch machen und auch besser sind. Das heißt, in Ländern, auch in Europa, wenn du da guckst, in Italien, Spanien, Portugal, die sind halt deutlich bekannter, also die Sportart ist deutlich bekannter und die Leute sind auch deutlich besser. Deshalb war zum Beispiel mein Choreograf auch aus Portugal und ich habe in Italien sehr viel trainiert. Und in Südamerika, also da habe ich zum Beispiel mein Auslandssemester gemacht und da war es auch so, egal wem ich das erzählt habe, war es so, ah ja, meine Cousine macht es auch, mein Bruder macht es auch oder so. Und in Deutschland, also da ist immer mein Favorite, jedes dritte Mal kommt so Rollstuhl. Oder die Leute wissen halt nicht, was es ist, was ja auch völlig fair ist. Ich war ja quasi genauso, aber es ist auf jeden Fall verbreiteter in anderen Ländern und einfach auch mehr unterstützt. Also es gibt auch Leute oder Freunde von mir, die wirklich ein Gehalt dafür bekommen vom Staat. Und in Deutschland kannst du halt nur davon träumen.
War das bei dir irgendwann mal auch die Überlegung, dass du sagst, du willst dann für ein anderes Land antreten, damit du da auch bessere Trainingsbedingungen hast? Weil gerade wenn du jetzt sagst, in Italien zum Beispiel kann man sogar Outdoor trainieren, das muss ja ein krasser Vibe auch sein.
Also antreten tatsächlich nicht, ist eigentlich auch ganz einfach erklärt. Also trainieren auf jeden Fall. Ich bin ja, wie gesagt, deshalb auch so zu den Trainingsgruppen gegangen, wo richtig gute Leute sind, weil das ist, allein davon nimmt man schon super viel mit, wenn um einen herum die Leute besser sind. Aber antreten willst du eigentlich immer in einem Land, wo die Konkurrenz nicht so stark ist, weil dann hast du ja viel bessere
Stimmt,
Chancen
ja.
auf gute Ergebnisse und nominiert zu werden. Das heißt, was tatsächlich in den letzten Jahren passiert ist, ist, dass in diesen starken Ländern, zum Beispiel Italien, die Leute, die vielleicht eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, irgendwie Italien und Japan, sich haben melden
Ummelden.
lassen quasi auf Japan und somit dann eine viel bessere Chance hatten, nominiert zu werden für sowas wie eine Weltmeisterschaft, als wenn sie gegen die starken Italienerinnen hätten antreten müssen.
Wild, krass,
Ja.
okay. Aber jetzt vielleicht noch so, auch wenn du jetzt gesagt hast, klar, du hast jetzt deine Karriere beendet, aber wie sehr ist es jetzt noch präsent bei dir? Also hast du trotzdem deine Rollschuhe everyday bei dir so und gehst gerne auf die Bahn?
Wie gesagt, selber laufen nur noch sehr wenig. Ich muss sagen, ich glaube, das sieht man aber bei ganz vielen Leistungssportlern, dass es halt nicht das Gleiche ist. Gerade bei einer Einzelsportart, die du nicht so gut aus Fun einfach
Ja.
so neben nochmal irgendwie an einem Freitagabend so eine Stunde machen kannst, sondern die du wirklich als Leistungssport gemacht hast, da wirst du halt, nachdem du aufgehört hast, ja nur schlechter. Und dann ist es nicht mehr das gleiche Gefühl, wenn man es einfach nur noch so einmal im Monat macht oder so. Das heißt, worauf ich mich dann lieber fokussiert habe, ist das, was ich in den vielen Jahren irgendwie selber lernen durfte und mitnehmen durfte, an andere weiterzugeben. Das heißt, als ich den MBA gemacht habe, habe ich super viel noch irgendwie Trainings gegeben oder Workshops gegeben oder Choreografien aufgebaut, was halt super cool ist, weil man merkt, man kann irgendwie einen Impact auf die jungen Mädels haben oder auch Jungs und das, was man gelernt hat, halt weitergeben. Jetzt mit dem Job wird es immer schwieriger, weil ich einfach schon unter der Woche so super beschäftigt bin, aber ich versuche das weiterhin. Nächstes
Schön.
Wochenende bin ich zum Beispiel in Berlin und baue wieder eine Choreo auf und genau, bin da weiterhin irgendwie in der Welt unterwegs und
Sehr, sehr schön. Ja, das ist, glaube ich, auch gut für dich, weil man merkt, dass du wirklich den Sport liebst und dass du ihn im Herzen trägst. Und das finde ich ja schön, dass du ihm weiter erhalten bleibst. Ich möchte jetzt zum Ende noch so ein bisschen auf eine Besonderheit vom Rollkunstlauf eingehen, weil es ja nicht nur ein Sport ist, sondern es ist ja so gesehen auch eine Show, kann man ja sagen. Also es sind ja Kostüme dabei, es ist Make-up dabei und ich glaube Ausdruck. Das spielt auch wirklich eine wichtige Rolle bei euch. Wie hast du denn zur Zeit deiner aktiven Karriere auch deine Auftritte gestaltet, damit nicht nur die Technik, sondern auch die Ästhetik zusammengepasst haben? War das dann auch wirklich ein präsentes Thema bei dir?
ja, da denkt eigentlich fast nie jemand dran oder es wird voll unterschätzt. Ich glaube, wie du sagst, das muss man echt trainieren und nicht vergessen. Also ich habe dann, was ich zum Beispiel gemacht habe, ist ohne Rollschuhe vor dem Spiegel quasi mir meine Rolle, wie gesagt, überlegt und auch die Geschichte und wirklich die Mimik und die Gestik versucht zu einzustudieren und natürlich so, dass es trotzdem natürlich aussieht, aber dass ich halt weiß, wann ich was zu tun habe, damit es automatisch, auch wenn ich diese ganzen technischen Elemente machen muss, irgendwie trotzdem rüberkommt. Also sowohl, ich finde, das ist ein Aspekt und der zweite, den habe ich vorhin ganz kurz angesprochen, dieses mentale Training. Also ich hatte zum Beispiel auch ganz bestimmte Punkte in den Choreos, wo ich wusste, okay, jetzt muss ich mir das sagen oder jetzt muss ich das denken oder jetzt muss ich verhindern, dass ich hier im Kopf spiral, damit ich das gut machen kann. Das sind auch alles so Sachen, die neben den Rollschuhen noch passieren.
Aber wenn du jetzt das Mentale ansprichst, hast du dann auch nicht manchmal so Druck gespürt, dass du jetzt nicht nur technisches perfekt ausübst, sondern dass du, sage ich mal, auch für die Zuschauer ästhetisch ansprechend aussiehst?
Ja, schon. Also ich habe das auch miterlebt selber. Also das erste Mal, dass ich so auf einem Lehrgang mit einem externen Trainer war, beziehungsweise mit den Mädels aus Südamerika gewohnt habe. Da war ich, glaube ich, 16 und da habe ich das erste Mal erlebt, wie die irgendwie so auf komplett crazy Diäten unterwegs waren. Selbst ich als 16-Jährige dachte so, mein Gott, was passiert da gerade? Du kannst nicht nach 3 Stunden Trainings nur einen Keks essen. Also da war ich froh, dass ich da halt nicht mitmachen musste. Und ich glaube, ich habe da halt eher Glück, dass ich schon immer gerne gesund gegessen habe und auch nicht dazu tendiere, irgendwie super viel zuzunehmen. Aber ich kenne auf jeden Fall viele Freunde, bei denen es ein Thema war. Und es war bei mir trotzdem auch ein Thema, natürlich irgendwie schön auszusehen, und nicht irgendwie, dass Leute darüber reden, oh, die hat aber zugenommen und so. Also es ist zum Glück nicht so krass wie beim Ballett oder sowas, aber es ist schon auf jeden Fall ein Thema.
Und was war jetzt so auch mit dem Thema Make-up bei dir? Also war das dann auch was, wo du sagtest, wenn es Make-up gepasst hat, hast du dich jetzt auch auf der Bahn wohl gefühlt?
Ja. Wenn du als 12-Jährige irgendwie meinen YouTube-Verlauf dir angeschaut hättest, dann waren da so 700 Stunden an Make-up-Tutorials gewesen. Also ich muss sagen, es hat mir aber auch voll Spaß gemacht. Aber es ist auch krass, wie früh man quasi da rangebracht wird. Ich habe das selber nie so als irgendwie negativ erlebt oder so, aber später habe ich schon gemerkt, wie wichtig das ist, dass man sich wohlfühlt in seiner Haut. Also ich habe zum Beispiel bei jedem Wettkampf, glaube ich, so mir 2 Stunden gelassen, um meine Haare und mein Make-up zu machen. Und das musste so wirklich ganz perfekt sitzen und ich musste mich wohlfühlen. Diese Kleider, die wir getragen haben, die wurden wochenlang maßgeschneidert. Also es ist auch crazy, was da
So
quasi hinter
krass.
den... Ja.
Okay.
Ja, also ich glaube, mein krassestes Kleid, da waren 4000 Swarovski-Steine einzeln draufgeklebt.
Was? Oha.
Ja.
Aber ist es,
Also...
aber das ist jetzt nicht, also das Kleid hat nicht dir gehört, sondern es wurde dir zur Verfügung gestellt, oder?
Nee, das hat mir gehört. Also
Wow.
man hatte dann Maßschneiderinnen, die das genäht haben. Man muss das dementsprechend auch bezahlen und dann behalten. Und dann kann man es theoretisch, wenn man will, verkaufen, aber dann hängt da irgendwie das ganze Herz dran. Ging so weit, dass irgendwann meine Mama selbst gelernt hat zu nähen. Und einfach mal ausprobiert hat, mir so Trainingskleider und so zu machen. Und irgendwann hatte ich keine Maßschneiderin mehr, sondern ich hatte meine Mama, die die Kleider gemacht hat, weil sie da voll das Talent für hatte. Das hat zu einigen Konflikten aber auch sehr schön kleiner geführt.
Ja, spannend, richtig coole Insights hier. Aber gibt es noch Kleider, die du so als Erinnerungsstücke jetzt auch noch zu Hause hast? Vielleicht zum Beispiel dein WM-Kleid?
Ja, also fast alle.
Cool.
Da tue ich mir schwer, die zu verkaufen, wenn da so richtig was dran hängt. Also ich habe noch das von den WMs auf jeden Fall. So ein paar Trainingskleider habe ich eigentlich hauptsächlich verkauft oder so von ganz früher, weil das auch voll schön ist, so dieses Glitzern in den Augen von den Mädels zu sehen, wenn die dann das Kleid selber tragen. Aber nee, da verbindet man trägt es ja auch die ganze Saison. Also ich laufe dann irgendwie 8 Monate lang immer die gleiche Kür im gleichen Kleid. Das heißt, so irgendwie in 8 verschiedenen Ländern oder Locations habe ich zu 8 verschiedenen Gelegenheiten dieses Kleid getragen und verbinde da dann irgendwie sehr viel mit.
Vielleicht noch ein letzter Punkt, bevor wir zu Ollis schnellen Fragen kommen. Das Thema Musik. Wie wichtig war auch das Thema Musik? Wir haben jetzt über das Kostüm gesprochen, wir haben über Ausdruck gesprochen, wir haben über Technik gesprochen. Aber Musik ist ja wahrscheinlich auch nochmal so ein Part, der beim Rollkunstlauf wahrscheinlich auch den extra Pep noch dazu gibt, oder?
Ja, extrem. Also da fließt auch so viel Herz und Kopf rein. Das kann man sich gar nicht vorstellen, glaube ich, als Zuschauer. Weil erstmal musst du halt irgendwas finden, was dir gefällt, was dann aber auch nicht zu viele schon gelaufen sind, aber auch nicht zu wenig und auch nicht auch irgendwie zu deiner Entwicklung und Personality passt, was aber auch dem Trainer und dem Choreografen gefallen muss. Dann musst du es noch gut geschnitten bekommen, dass es irgendwie Sinn macht in den 3 Minuten. Und dann musst du dir noch überlegen, ist es was, was ich jetzt wirklich 12 Monate mir jeden Tag anhören kann?
Guter
Und bis
Punkt,
man da
ja.
zu einer, ja, bis man da zu einer Entscheidung kommt, dauert es oft Wochen oder sogar Monate.
So, Dani hat es gerade schon angekündigt. Du hast es jetzt fast geschafft, Emilia. Jetzt geht es noch zu den schnellen Fragen am Ende. Lieber Glitzerkostüm oder schlicht und elegant?
Eine Mischung.
Mit welchem Promi würdest du gern mal einen Showlauf machen?
Michelle Obama.
Michelle Obama. Okay, krass, damit hätte ich nicht gerechnet. Hättest eher gedacht, es kommt sowas wie Stefan Raab. Welche drei Dinge hast du denn immer in deiner Sporttasche?
Frisches Paar Socken, irgendein Snackriegel und Wechselrollen.
Letzte Frage. Stell dir vor, du darfst ein neues Element erfinden und es heißt der Zimmermann. Wie würde es aussehen?
Habe ich tatsächlich. Es ist quasi so, es gibt ein Element, das heißt der Taucher. Da gehst du auf den Stopper und gehst mit dem Oberkörper runter und mit dem Bein hoch. Und ich habe quasi einen Doppeltaucher mir vorgenommen, weil ich das mal beim Eis gesehen habe und noch nie auf Rollschuhen. Und den habe ich 2 Jahre lang gelernt und geübt, bis ich den bei der WM da machen konnte. Und da warte ich immer noch auf die Leute, dass sie es nachmachen.
Das ist doch ein mega geiler Fakt zum Abschluss, wie ich finde. Also ein eigenes Element zu haben in seiner Sportart ist, glaube ich, echt die Krönung. Also man kann festhalten, du hast am Höhepunkt aufgehört, du hast den Traum von der Weltmeisterschaft erfüllt und du hast sogar dein eigenes Element, was bisher noch niemand nachgemacht hat. Also wir fassen zusammen, du liebst und lebst Rollkunstlaufen und es war wunderschön, mit dir heute über deine Passion zu sprechen. Es hat echt richtig Spaß gemacht und es war echt eine Bereicherung für unseren Podcast-Kosmos, also dass wir jetzt hier über Rollkunstlaufen gesprochen haben. Vielen lieben Dank, Emilia, und wir möchten uns natürlich auch bei unseren Zuhörern bedanken. Schön, dass ihr auch heute wieder bei der neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Emilia, die letzten Worte, die möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Rollkunstlauf in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Rollkunstlauf. Die Bühne gehört dir.
Ja, danke auch an euch. Hat mega Spaß gemacht. Also ich finde es einfach eine mega Möglichkeit, kleineren Sportarten wie dem Rollkunstlaufen eine Bühne zu bieten. Ich glaube, was ich alles toll finde am Rollkunstlaufen, habe ich zur Genüge erzählt. Es ist wirklich eine wunderschöne Mischung zwischen Emotionen rüberbringen und Sportler sein. Und ich kann es nur jedem ans Herzen legen, es mal auszuprobieren oder den Kindern das ans Herz zu legen. Und ich glaube, wofür ich nochmal eine Lanze brechen möchte, ist, sich auch dessen bewusst zu sein, was dahinter steckt. Also wir haben über viele Kleinigkeiten gesprochen. Für mich war ein Gamechanger der mentale Aspekt. Also ich glaube, wir unterschätzen alle das mentale Training im Leistungssport. Deshalb versuche ich heutzutage auch mehr darüber zu teilen auf meinem Instagram und die Leute da zu inspirieren, das Beste aus sich herauszuholen.